Glauben wachsen. Ja, danke schön auch für eure Gebete, die ihr bisher auch mal gesprochen habt, wenn ihr an uns auch gedacht habt. Und ich freue mich einfach, jetzt bei euch zu sein. Ich kenne so einige Gesichter, was das Ganze ein bisschen einfacher macht. Und ich muss auch echt sagen, es fällt mir nicht schwer, hier vor euch zu stehen. Das ist schon mal gut. Ja, ich habe heute keine Adventsbotschaft mitgebracht, sondern ein Thema, was wir bei uns in der Gemeinde auch behandelt haben. Wir gehen nämlich aktuell die Bergpredigt durch. Und dort habe ich einen Abschnitt herausgenommen und möchte einfach darüber sprechen. Und lass uns einfach schauen, was Gott uns heute auch dadurch zu sagen hat. Am 12. Juni diesen Jahres fand die Europameisterschaft statt. Beziehungsweise über dem Juni und am 12. Juni fand ein ganz besonderes Spiel statt. Dort hat Dänemark gespielt gegen Finnland. Und in der 43. Minute passierte auf einmal etwas. Vielleicht wissen es einige hier. Da brach der Spieler Christian Eriksson zusammen. In dem Stadion war eine gespenstische Ruhe ganz plötzlich. Keiner wusste, was passiert ist. Alle dachten, er ist gestorben, er ist tot. Der Spieler wurde abgeschirmt und wurde dann herausgetragen. Das Spiel wurde unterbrochen. Beide Mannschaften gingen in die Kabinen und es ist erstmal gar nichts passiert. Ja, und hinterher hat man herausgefunden, dass der Christian Eriksson einen Herzstillstand hatte und dass er dort reanimiert werden sollte. Jetzt habe ich diese Woche gelesen, dass er jetzt so langsam wieder das Training aufnimmt mit einem Herzschrittmacher und versucht, seine Karriere irgendwie fortzusetzen. Was ist da passiert? Sein Herz ist plötzlich stehen geblieben, was bei Sportlern schon häufiger der Fall war. Und stellt euch mal vor, jetzt laufen die ganzen Sanitäter zu diesem Christian Eriksson und jetzt fängt einer an, auf einmal ein Eisspray zu holen und spürt das auf seinem Fuß. So wie wir es kennen, wenn einer auf einmal plötzlich umgeknickt ist. Oder einer holt eine Schmerztablette und verabreicht sie dem Christian. Und der Nächste, der holt einen Verband und ein Pflaster und legt sie dem an. Ich denke, wir sind uns alle einig, der Christian Eriksson würde heute nicht mehr leben. Weil man irgendeine Behandlung an ihm vollzogen hätte, die überhaupt nicht angebracht war. Er wäre heute sicherlich gestorben, aber Gott sei Dank, er hat das Ganze überlebt. Die Welt hat mitgefiebert. Es hat sich wirklich jedes Land, auch die gegnerischen Mannschaften, haben sich mitgefreut, als es hieß, dass er am Leben ist. Und irgendwie hatte Dänemark automatisch eine Sympathie für die ganze EM und man hat ihnen gegönnt, dass sie so weit wie möglich kommen. Ja, aber wie ist das bei uns im Leben? Oft ist es bei uns so, dass wir Probleme haben, vielleicht sogar große Probleme, und wir fangen an irgendwelchen Symptomen herumzuschrauben. Wir haben irgendwie große Probleme und wir arbeiten an den Nebenwirkungen. Ja, sinnbildlich nehmen wir vielleicht ein Eisspray und sprühen oder ein Pflaster oder ein Verband oder eine Schmerztablette. Aber im Endeffekt braucht unser Herz dringend Hilfe. Und das ist mit einem Eisspray nicht getan. Jesus macht es anders. Jesus geht sofort an die Ursache eines Problems. Und das ist, wenn wir die Bibel wirklich aufmerksam lesen, das ist unser Herz. Und dieses wird uns auch heute an dem Bibeltext, den ich auch mit uns durchgehen möchte, auch sichtbar. Lass uns Matthäus, unser Kapitel 5 aufschlagen. Ich möchte ab Vers 17 lesen, um dann den Kontext auch ein bisschen zu verstehen. Matthäus 5 von 17 bis 26. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulesen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, in 2. Mose 20, 13 und 21, 12, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll das Gericht schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist das Gericht schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfer deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen wurdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Ja, lass uns kurz beten, dass der Herr uns einfach diese Worte öffnet. Herr Jesus, hilf uns einfach zu verstehen, was du uns durch diesen Text zu sagen hast. Ja, öffne uns die Augen, dass wir hier auch erkennen, die Wunder an deinem Gesetz. Lass uns erkennen auch wirklich, was unser Problem ist. Und vielmehr, helfe uns auch, ja, die Lösung zu finden. Und hilf uns, dass wir uns ganz dir hingeben können, damit du auch unser Herz reinigst und uns in diesem neuen Leben auch befähigst zu leben. Amen. Lass uns kurz schauen, wann Jesus diese Worte gesprochen hat. Dieser Text ist ein kleiner Teil der bekanntesten Predigt, die diese Welt jemals gehört hat. Es ist die Bergpredigt. Und die Bergpredigt haben schon viele Könige und Führer dieser Welt, haben sie gebraucht und missbraucht für ihre Programme. Viele Regierungsprogramme sind auf Grundlage der Bergpredigt aufgebaut worden. Wenn wir die Bergpredigt einfach mal so aufmerksam durchlesen, dann merken wir, da sind wirklich viele gute Gedanken. Und so manch ein König oder Herrscher oder Führer wünscht sich, dass das Volk wirklich nach diesen Gedanken einfach lebt. Es ist doch schön, wenn wir einfach hören, dass du nicht töten sollst. Keiner möchte in seinem Land Mord und Totschlag erleben. Oder dass die Ehen scheitern. Oder dass die Leute falsche Eide ablegen. Oder. Das möchte keiner. Und viele Könige haben die Bergpredigt als Grundlage dafür gebraucht, um ihr Programm dort irgendwie anzulehnen. Und sie haben gesagt, das sind so elementar wichtige Dinge, dass sie einfach gut wären für die Gesellschaft, wenn wir danach leben. Aber die Aussagen, die in der Bergpredigt ja vorkommen, die kann man nicht irgendwie produzieren. Selbst Mahatma Gandhi, das war ja so ein indischer Friedensprediger, der hat die Bergpredigt geliebt. Der hat die Bergpredigt sogar weiter gepredigt. Aber er hat sie missverstanden, nämlich er wollte Jesus als seinen persönlichen Herrn nicht anerkennen, sondern er hat Jesus einfach als seinen Partner bezeichnet, dass er das Gleiche vorhat, was er auch hat. Und wir sehen, es ist nicht zum echten Frieden auch gekommen. Und diese Worte der Bergpredigt, die können wir nicht aus uns selbst irgendwie produzieren. Und Jesus spricht die Bergpredigt auch nicht zu Menschen, die ihn nicht kennen. Zu wem spricht Jesus diese Worte? Wenn wir am Anfang des Kapitels 5 gehen, sehen wir, dass er seine Jünger zu sich holt und zu ihnen spricht. Er spricht sie zu gläubigen Menschen. Er spricht diese Predigt zu Menschen, die ihn kennen oder die ihm auch nachfolgen. Und wir sehen, dass diese Bergpredigt ist eine Beschreibung ja für dieses neue Leben, was die Menschen, die Jesus nachfolgen, bekommen. Die Bergpredigt ist irgendwie eine Beschreibung für ja die Menschen, die wir heute ja Christen nennen, echte Christen nennen. Und so beginnt Jesus die Bergpredigt mit den Seligpreisungen. Und er sagt dort, dass die Menschen, die das oder das oder das tun, die sind wirklich glücklich. Die sind wirklich zu beglückwünschen. Wenn einer geistlich arm ist, dann gehört ihm das Himmelreich beispielsweise. Und so sagt Jesus, deshalb ist er zu beglückwünschen. Echtes Glück gibt es nur in mir. Das sagt er mit anderen Worten. Und dann beschreibt Jesus dieses neue Leben, welches er den Leuten geben möchte und sagt auch, wenn ihr in diesem Leben lebt, dann seid ihr das Licht der Welt, dann seid ihr das Salz der Erde. Das sind so zwei Eigenschaften, die unsere Welt heute mehr nötig hat denn je. Und jetzt wird Jesus irgendwie einige Antithesen scheinbar aufstellen wollen. Und er sagt, bis jetzt habt ihr gehört oder bis jetzt gibt es hier ein Gebot oder zu den Alten, ne, damit meint er ja zu den Vorfahren, ist das und das gesagt worden, du sollst nicht töten zum Beispiel. Ich aber sage euch Folgendes. Als ob das Ganze nicht mehr zählt, wir werden es gleich feststellen. Dann geht er weiter und sagt, ja ihr habt gehört auch, dass ihr die Ehe nicht brechen sollt, ich aber sage euch Folgendes. Und dann geht er wieder weiter und sagt, ihr sollt auch keinen falschen Eid ablegen. Das ist auch schon zu den Alten gesagt worden. Das ist zu euren Vorfahren gesagt worden. Ich aber sage euch und stellt irgendwie eine Steigerung dar oder eine Antithese und so weiter und so fort. Und Jesus stellt gleich zu Beginn des heutigen Textes fest, dass er damit nicht sagt, dass er jetzt gekommen ist, diese Gebote, die schon zu den Vorfahren gesprochen wurden, die ja auch zählen, dass er die aufheben möchte. Nein, im Gegenteil. Er sagt, ich bin gekommen, sie nicht aufzulösen, sondern ich bin gekommen, diese zu erfüllen. Und er sagt, diese Gebote, die sind heute genauso aktuell wie damals. Im Gegenteil, die sind sogar aktueller denn je. Und Jesus sagt, ich erkläre euch das mal kurz. Wie diese Gebote, als Gott sie den Menschen gegeben hat, was er damit gedacht hat, was diese Gebote bezwecken wollen. Was war eigentlich der Gedanke Gottes, als Gott seinem Volk diese Gebote gegeben hat? Und deshalb sagt er, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen. Nein, er ist gekommen, es zu erfüllen. Und es gab nicht ein einziges Gebot, was Jesus selbst nicht gehalten hat. Es gab nicht ein einziges Gebot, gegen das Jesus verstoßen hat. Es gab nichts, was man Jesus hätte vorwerfen können. In ihm war, selbst in Gedanken, war der absolut sauber. Es gab da nichts Negatives, was er über andere Menschen gedacht hat. Jesus war absolut vollkommen. Und alles, was er gesagt hat, das hat er nicht nur geredet, das hat er gelebt. Und ich denke, da stellen wir schon gleich fest, das passt bei uns irgendwie nicht, es passt bei mir nicht. Ja, heute stehe ich hier und sage einige Dinge und morgen irgendwie habe ich daneben gegriffen und habe selbst das, was ich gesagt habe, nicht eingehalten. Ja, und ich mache mich unglaubwürdig. Das war bei Jesus überhaupt nicht der Fall. Alles, was er gesagt hat, das hat er auch gelebt. Und er betont, dass das Gesetz so wichtig ist, dass selbst der kleinste Buchstabe in diesem Gesetz und das kleinste Tüpfelchen in dem Gesetz erfüllt werden. Was heißt das? In unserer heutigen Sprache würden wir sagen, der kleinste Buchstabe, ich weiß nicht, was der kleinste Buchstabe ist, vielleicht ein I, weil es so kurz geschrieben wird. Und selbst dieser Punkt bei dem I, dieser Punkt wird eingehalten. Alles. Und dazu sind wir Menschen nicht in der Lage. Und den Pharisäern wirft er dann hier irgendetwas vor. Er trifft ein wirklich, ich finde, er trifft ein wirklich hartes Urteil über sie in Vers 20. Und er sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Was bedeutet dieses Urteil, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist? Es bedeutet, dass so wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten, im Endeffekt die Lehrer des Volkes, wenn die so weiterleben, sie werden nicht in das Himmelreich kommen. Die Gerechtigkeit, die sie haben, die zählt nicht. Es bedeutet, dass sie ausgeschlossen sind von Gott. Es bedeutet, dass sie verloren sind. Es bedeutet, dass ihr Glaube leer ist. Da ist nichts hinter. Es bedeutet, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrte ja nicht in den Himmel kommen können, so wie sie leben. Aber warum? Irgendwie denkt man, Schriftgelehrte, Pharisäer, Lehrer eines Volkes, also Theologen, die haben das Wort über Jahre studiert. Die kennen sich so gut damit aus. Und wenn einer eine Frage hat und nicht weiß, wie er weiterkommen soll im Glauben oder wie, wenn er eine Frage über Gott hat oder vielleicht auch über die Welt oder die Weltansichten, dann sind sie zu den Führern gegangen und die haben denen erstmal, ja, sag ich mal so ganz salopp, das Leben erklärt. Die haben sich mit dem Wort Gottes täglich beschäftigt. Waren doch eigentlich heilige Leute, oder nicht? Aber was war das Problem dieser Männer? Warum kritisiert Jesus diese Menschen? Und diese Menschen, das waren Meister der äußerlichen Dinge. Diese Menschen, die haben sich Regeln gegeben, die konnten diese Regeln erklären, die haben diese Regeln mit neuen Regeln noch ausgeschmückt und die waren Meister wirklich von äußerlichen Dingen. Am Sabbat durfte man zum Beispiel nur eine bestimmte Anzahl an Schritten laufen. Ja, und die hielten sich dann auch mit eiserner Disziplin danach. Mein bester Freund, der war für ein Jahr in Israel, der hat in einem Hospiz gearbeitet. Und als er zurückkam, sagte er, das ist so krass, Johann. Ich bin einfach durch Jerusalem gegangen am Sabbat. Und dann steht vor einem Haus, steht da so ein strenggläubiger Jude und der winkt die ganze Zeit und ich wusste nicht, was der will. Und dann winkt er weiter und weiter und irgendwie dauerte das ganze Spielchen über eine Minute, bis ich gecheckt habe, er will, dass ich da rein zu ihm nach Hause komme. Jetzt bin ich da hingekommen und dann fragt er mich, ob ich ihm die Klimaanlage anschalten kann. Er ist irgendwie ein Witz, also er hat mehr Armbewegungen durch das Winken verursacht, als wenn er einfach auf die Klimaanlage gedrückt hat. Aber er wollte partout nicht arbeiten, es war Sabbat. Ja, und wir schmunzeln drüber, aber so ernst haben die den Sabbat genommen. So ernst, dass sie einfach gesagt haben, nein, ich halte mich ganz krass nach diesen Regeln. Und die haben auch dem ganzen Volk auch Moral gegeben. Die haben den Gesetze gegeben, die ja auch nicht alle schlecht waren. Die wollten ja auch gute Dinge weitergeben. Aber sie hatten ein großes Problem. Und Jesus hat immer wieder seinen Finger in die Wunde der Pharisäer gelegt. Und hat gesagt, euer Problem, liebe Leute, das ist euer Herz. Das ist euer Problem. Und in Matthäus 23, 27 hat er das mal so drastisch ausgedrückt. Und da sagt er, weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber von innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. Euer Leben gleicht einem Friedhof. Von außen schön. Blumen, es ist gepflegt. Ich weiß nicht, wer von euch nicht gerne auf dem Friedhof ist. Also ich gehe da gerne mal rüber. Es ist ja wirklich eine Ruhe, es ist schön. Die Gräber, die meisten sind gepflegt. Es sieht wirklich wunderschön aus. Aber wir wollen die Erde nicht aufheben. Dann kommt Unrat und Knochen und Gebeine heraus. Und so, dieses Bild gebraucht Jesus, sagt, so seid ihr. Von außen einfach übertüncht. Es sieht gut aus. Aber von innen seid ihr wie die Gräber. Da ist nichts Gutes drin. Und das ist doch deutlich. Er sagt, ihr Pharisäer, in eurem Herzen, da wo nur Gott hinschaut, da ist lauter Müll. Und in der Bergpredigt sehen wir das halt später, wo Jesus dann auch um das Almosen geben spricht, also um das Spenden, wo Jesus über das Fasten spricht, wo Jesus über das Gebet spricht, da sagt er, tut das doch nicht so wie die Heuchler draußen alle, sondern tut das vor dem Herrn. Was ist eure Motivation? Da, wo Gott hinschaut, in euer Herz, da müsst ihr es verantworten, jetzt mit meinen Worten. Und das wollten die Pharisäer natürlich nicht hören. Sie glaubten, dass ihr Herz sauber ist. Sie glaubten ja, dass sie sehr religiös waren. Und sie fühlten sich ja gut genug für Gott. Ich mache doch alles richtig. Sie sind nie wirklich vor Gott auf die Knie gegangen. Die haben nie wirklich Konkurs bei Gott angemeldet. Die haben nie Gott ihr zerbrochenes Herz hingehalten. Die haben nie Gott wirklich eine Chance gegeben, sich zu verändern. Sie haben nie ein reines Herz erhalten. Und deshalb sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, zu den Jüngern, dann seid ihr genauso. Und das heißt, ihr seid ausgeschlossen vom Reich Gottes, weil ich kenne euch gar nicht. Ich bin nie in euer Herz hineingekommen. Du hast ein Herzproblem. Du merkst, dass du dringend Hilfe brauchst. Du merkst, dass du nicht gut genug für Gott bist. Du bekommst eine Ahnung, dass wenn du jetzt keine Hilfe bekommst, wie Christian Eriksson, dann ist vorbei. Wenn jetzt kein Arzt kommt und jetzt die Wiederbelebung startet, dann sind es nur noch Sekunden, die vergehen und dann bist du tot. Und so ist es bei Jesus. Und dann gehen uns auf einmal die Augen auf, wir brauchen Hilfe. Jesus, du musst uns helfen. Ich brauche eine Akutbehandlung am Herzen. Und dann lassen wir uns von Jesus behandeln. Wie machen wir das? Indem wir einfach unser Leben Jesus abgeben und sagen, Jesus, vergib mir, so wie ich bis jetzt gelebt habe, ohne dich, wo ich selbst das Sagen in meinem Herzen haben wollte, in meinem Leben haben wollte, das würde vor die Wand fahren. Nimm einfach alles von mir weg, nimm mein kaputtes Leben und mache du ein neues. Und das Erste, was Jesus macht, genauso wie der Notarzt bei einer Herzattacke, er macht eine Notbehandlung bei uns. Und er vergibt und er reinigt. Und das Gute ist wirklich, Jesus macht nicht nur eine Notbehandlung, sondern Jesus baut dann auch auf. So wie es auch völlig normal im Leben ist. Wenn einer einen Herzstillstand hatte, und dann im Krankenhaus behandelt wird und das Ganze dann überlebt hat, dann lässt man ihn nicht einfach los und sagt so, jetzt mach mal weiter wie vorher. Was macht man mit diesem Menschen? Man schickt ihn vielleicht in eine Reha, man schickt ihn in eine Kur und man versucht langsam sein Herz wieder zu stabilisieren. Und genau das macht Jesus auch. Er gibt uns eine Notbehandlung und dann baut er uns auf. Dann nimmt er uns in die Reha, dann nimmt er uns in die Kur. Und dann, so wie es in einer Kur ist, dann auf einmal stellt man Essgewohnheiten um. Dann muss man das umstellen, den Lebensstil vielleicht ändern und dann baut man das Leben neu auf, damit man nicht nochmal diesem Herzleiden irgendwie unterlegen ist. Und so macht es Jesus, wenn wir Menschen zum Glauben gefunden haben, wenn wir Menschen Christen geworden sind, dann kommen wir in Gottes Trainingslager, in seine Rehabilitation. Wir konnten auch sagen, wir gehen in seine Schule, in seine Charakterschule und dann formt er uns. Und das sieht man an einer Bergpredigt ziemlich deutlich, die Punkte, die Jesus dann anspricht. Er nimmt uns in seine Schule und und möchte uns Stück für Stück verändern, auf allen Gebieten. Wie ich es eben schon angeschnitten habe, wie sieht es aus in der Ehe, beim Ehebrechen? Wie sieht es aus, wenn ich einen falschen Eid halte? Wie sieht es aus, wenn ich dem Nächsten etwas vergelten möchte? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus verändert unseren Lebensbereich und sagt, so, das, wie ihr das gelernt habt, das ist falsch. Das ist gar nicht der Gedanke Gottes, sondern ich gehe viel, viel weiter. Und Jesus möchte uns verändern. Und er sagt, ab jetzt stehst du unter meinem Schutz und ab jetzt will ich dich verändern. Und das macht Jesus mit uns. Und diese Veränderung, die beginnt bei uns im Herzen. Und das ist auch irgendwie logisch. Ja, wenn einer eine Herzattacke hat, dann würden wir nie uns um den, Haarausfall kümmern. Dann würden wir keine Mittel gegen Haarausfall geben. Wenn jemand eine Herzattacke hat, dann würden wir uns nicht um Verdauungsprobleme kümmern oder um sonst noch irgendwelche Krankheiten. Nein, dann wird man am Herzen behandelt. Denn das Herz ist das Zentrum des ganzen Körpers, des ganzen Lebens. Und so ist es auch im Geistlichen. Das Herz ist auch das Zentrum des ganzen Glaubens. Dort ist, das ist der Kompass des Lebens. Da im Herzen wird der Kurs des Lebens entschieden. Dort geht es um die Motive und dort geht es um die Grundausrichtung in meinem Leben. Und dort setzt Gott an, dort möchte Gott verändern. Und so sagt Jesus in Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Jesus zeigt uns hier, dass die Sünde schon längst im Herzen beginnt. Die Sünde, die sichtbar ist, es ist gar nicht erst dann greifbar oder dann ist es für uns greifbar. Aber Gott schaut bis ins tiefste Herz und sagt, hier im Herzen hat das alles schon seinen Ursprung gehabt. Da fängt es schon an. Unser schlechtes Verhalten kommt nicht von einer schlechten Umgebung. Unser schlechtes Verhalten kommt nicht, weil uns das anerzogen wurde. Unser schlechtes Verhalten kommt auch nicht durch die Umstände, sondern es kommt von unserem Herzen. Und ich arbeite im Jugendgefängnis und dort ist es ganz oft immer mein Thema mit den Jugendlichen. Und wenn ich sage mal, was muss passieren, damit du dich änderst? Ja, ich muss raus aus meinem Freundeskreis. Ja, ich will vielleicht zum Beispiel hier auch in Paderborn bleiben, weil da in meiner Stadt, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, weiß ich nicht, da kenne ich schon jede Ecke, ist nicht gut, weil dann laufe ich da wieder hin. Und dann sage ich, gibt es diese Ecken in Paderborn nicht? Die gibt es hier auch. Und der Wille wird vielleicht erstmal stark sein, da nicht hinzugehen, in diese Ecken, die vielleicht einem dann zur Sünde verführen. Aber kaum wird man 1, 2 Monate hier sein, auf einmal wird dieser Drang nach diesen Dingen da sein und man verfällt wieder in alte Muster. Und ich erlebe das wirklich immer wieder, das ist das beste Beispiel, was ich dort im Jugendgefängnis sehe. Dann werden die auf Bewährung entlassen und kein halbes Jahr später sehen wir uns wieder. Dann sind sie wieder da. Ja, es funktioniert nicht. Warum nicht? Weil das Herz sich nicht geändert hat. Es muss wirklich ein Richtungswechsel stattfinden. Die Umstände bleiben die gleiche. Die Probleme, die bleiben die gleiche. Aber meine Sicht auf diese Dinge, die muss sich ändern. Und das möchte Gott bei uns tun. Er möchte unser Herz verändern. Und dieses sagt Jesus auch in Lukas 6, 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das, was im Herzen drin ist, das wird sichtbar. Das kommt raus. Und wir hatten vor ein paar Jahren, das war hier in den Räumlichkeiten, war eine Seelsorgeschule mit Michael Martens und einige waren bestimmt dabei und er hat ein Glas Wasser hochgehalten und hat auch gesagt, und wenn jetzt das Leben mal turbulent wird und dieses Glas anfängt zu wackeln, was wird denn da rauskommen aus diesem Glas? Das, was drin ist, Wasser. Weil wir oft versuchen, einfach das, was drin ist, unterdrücken. Aber das ist nicht das, was Gott macht. Sondern der Inhalt muss ausgetauscht werden. Und wenn das Leben turbulent wird, wenn es mal wackelt, dann kommt auch das, was drin ist, auch raus. Und das wird sichtbar. Das ist das, was Jesus hier sagt. Was das Herz voll ist, das kommt raus. Das wird sichtbar. Unser ganzes Verhalten wird vom Herzen bestimmt. Es wird im Herzen entschieden. Und wenn sich mein Verhalten ändern muss, oder soll, dann muss ich meine Haltung dauerhaft ändern. Dann muss ich meine Perspektive ändern, dann muss ich mein Herz ändern. Und wenn sich meine Taten ändern sollen, dann muss ich mein Herz ändern. Wenn sich meine Worte ändern sollen, dann muss ich mein Herz ändern. Und wenn sich selbst meine Gedanken ändern sollen, dann soll sich mein Herz ändern. Dann muss ich mein Herz ändern. Denn, wie sagt man so schön, Gedanken werden zu Worte, Worte werden zu Taten. Und deshalb legt Gott so einen großen Wert darauf, dass das Zentrum geändert wird, das Herz geändert wird. Und Gott, vor Gott zählt nicht, wie wir nach außen dastehen, wie das nach außen alles aussieht. Vor Gott zählt es, wie es innen bei uns im Herzen aussieht. Und das sehen wir auch im Alten Testament. Als Samuel den neuen König salben wollte, so lesen wir in 1. Samuel 16,7, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Wann ist das passiert? Saul sollte kein König mehr sein. Saul hat sich gegenüber Gott versündigt. Und jetzt hat Gott dem Samuel gesagt, ich habe einen neuen König ausgesucht. Geh dort in die Familie von dem David und da werde ich einen König finden. Und was macht Samuel? Er sieht Davids ältesten Bruder, den Eliab, und sieht, boah, der ist stark, der ist kräftig, das sieht gut aus, das kann ein König werden. Und dann dachte Samuel, okay, den muss ich salben. Und Gott sagt zu ihm, nein, ein Mensch sieht nur das, was vor Augen ist, aber Gott sieht in das Herz. Und der Eliab, er ist kein König. Ich will ihn auch nicht als König haben. Das war auch ähnlich bei Saul, wenn wir uns erinnern. Er war auch kräftig und mächtig. Und das war einer, wo das Volk dachte, das ist unser König. Und die Pharisäer, die mussten ja diese Bibelstelle kennen. Sie haben sich ja auf David berufen. Und sie wussten ja auch, dass der große Bruder von David kein König werden durfte, weil Gott es nicht wollte, weil nur das von außen gezählt hat. Und dennoch sind die in so eine Frömmigkeit verfallen, dass sie nur auf äußere Dinge geachtet haben. Dass sie sogar den Volk dahin geprägt haben, auf äußere Dinge zu achten, äußere Dinge einzuhalten. Aber Gott sieht tiefer, Gott sieht viel, viel weiter. Und er sieht, wie meine Welt im Innern ausschaut. Vor Menschen können wir oft viele Dinge abschotten, können wir wirklich nach außen ein perfektes Leben zeigen. Aber Gott, dem können wir nichts vormachen. Er sieht bis ins Innerste. Und er sieht es nicht nur, er bewertet es auch. Aber er bewertet es nicht nur, sondern er möchte auch helfen. Er möchte uns wirklich auch in diese Kur nehmen und möchte uns auch verändern. Und bei Gott zählen nicht nur die Taten, die ich tue, zählen nicht nur die Worte, die ich tue, sondern es zählen auch die Gedanken, die ich denke. Und jeder Rachegedanke bei Gott, wenn wir das hier so lesen, zählt schon wie ein Racheakt. Jeder Vergeltungsgedanke wiegt in Gottes Augen so schwer schon wie die Vergeltungstat. Und jeder begehrliche Blick auf das andere Geschlecht zählt in Gottes Augen schon wie praktizierender Ehebruch. Und jeder habsüchtige Gedanke ist praktizierendes, rücksichtsloses Streben nach Besitz schon, offensichtlich. Und jeder zornige Gedanke, hier in diesem Text, ist Mord gleichzusetzen. Irgendwie hart, oder? Und wenn ich jetzt fragen sollte, wer ist ein Mörder, dann müssten eigentlich alle Hände hochgehen. Jeder hat mal über seinen Nächsten schlecht gedacht. Und dieses Wort, auch du Narr, würden wir heute vielleicht auch mit Esel oder Idiot bezeichnen. Wer hat das sogar schon ausgesprochen oder wer hat das sogar gedacht? Und in Gottes Augen merken wir, okay, wir können seinem Maßstab überhaupt nicht genügen, so wie er denkt. Und hier in Vers 21 sagt er, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Da haben die Pharisäer gesagt, super, das machen wir. Sobald wir jemanden erwischen, den ziehen wir vor Gericht. Und jetzt sagt er, ich aber sage, wer schon mit seinem Bruder zürnt, also wer zornig ist auf ihn, der ist des Gerichts schuldig, der soll vor Gericht gehen. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der gehört schon vor dem Hohen Rat, also da, wo die religiösen Führer sitzen und muss sich dafür verantworten. Wer aber sagt, du Narr, also du Idiot, was ich vorhin sagte, der ist des höllischen Feuers schuldig. Irgendwie total krass. Und bei Gott müssen wir, wie wir hier auch sehen, müssen wir für unsere Gedanken genauso gerade stehen wie auch für unsere Taten. Und Jesus sagt hier, das Töten bzw. der Mord beginnt schon im Herzen. Allein der Zorn im Herzen, der reicht, um gegen dieses fünfte Gebot, was Gott seinem Volk gegeben hat, zu verstoßen. Eine Beleidigung im Herzen reicht schon aus, um gegen dieses Gebot zu verstoßen. Allein das Erheben über einen anderen Menschen reicht, um gegen dieses Gebot zu verstoßen. Und wenn ich über den anderen denke, dass du ein Nichtsnutz bist, dann muss ich vor den Hohen Rat. Und wenn ich mich über den anderen erhebe, dann bin ich gleich einem Mörder. Und das ist irgendwie hart. Aber Gott zeigt uns hier dieses Gebot, so wie ihr das lebt, das ist gar nicht der Gedanke Gottes, sondern ich denke viel, viel weiter. Und als ich dieses Gebot gegeben habe, da habe ich schon damit sagen wollen, dass das Töten nicht nur auf die Tat bezogen ist, sondern schon das Töten in Gedanken, dass ich das verurteile. Und irgendwie zeigt Jesus uns unsere Verdorbenheit im Herzen auf. Und irgendwie wirkt das auch deprimierend. Und ja, wir müssten irgendwie auch nach diesem Text auch alle Mörder sein und sind es auch. Aber was uns einfach aufatmen lässt, Jesus durchschaut uns nicht nur, Jesus richtet uns nicht, wenn wir vorher Buße tun und wenn wir vorher Veränderung erleben. Gott ist nicht nur der Diagnostiker, er ist auch Therapeut. Und Gott will unser Herz nicht nur bewerten, er will es neu machen. Und es hängt davon ab, ob ich wirklich bereit bin, in seine Schule zu gehen. Es ist wie im echten Leben. Auch das Herz, das pumpt Blut und Sauerstoff und alle Gefäße des Körpers erleben die Funktion des Herzens. Und wenn das Herz nicht gut funktioniert, dann werden auch alle Gefäße des Körpers auch darunter leiden. Und wenn Gott unser Herz im Leben, im Geistlichen verändert, dann werden auch alle Gefäße unseres Lebens, werden diese Veränderung auch erleben, nach und nach. Es wird sichtbar werden. Und wenn Gott bei uns in den Gemeinden die Herzen verändert, das wird sichtbar werden. Das wird Auswirkungen haben auf uns alle. Wenn Gott uns verändert, dann können wir auch diesen Zorn, von dem wir hier sehen, können wir den auch besiegen, im Herzen schon. Und das sehen wir an diesem Beispiel. Und war der Zorn, den die Pharisäer im Herzen hatten, war der messbar? War das irgendwie sichtbar? Es gab auch keine Ankreuzliste, wo man sagen konnte, okay, dann und dann, so viel zornige Gedanken, dann haben wir dich. Nein, es war nicht messbar. Und was nicht messbar war, da haben sich die Leute einfach in Sicherheit gewogen. Aber Gott kann es messen. Wenn die Tat sichtbar wäre, das wäre ja allen klar. Und das muss auch bestraft werden. Aber wie sieht es aus mit meinen persönlichen Beschimpfungen, die ich im Inneren so lebe? Die sieht ja keiner. Ich habe doch keinen umgebracht. Ja gut, vielleicht mal hinterm Rücken über den anderen schlecht geredet. Vielleicht mal einen schlechten Gedanken gehabt und den anderen in Gedanken schon erwürgt. Aber umgebracht habe ich noch keinen. Aber Jesus sagt, das ist das Gleiche. Und wie oft hören wir es in unserer Gesellschaft? Und wie oft höre ich das selbst auch im Gefängnis bei den Straftätern, die sagen, nee, ich habe ja nur Diebstahl begangen, ich bin kein Sittentäter. Also ich habe weder einen umgebracht, noch ein Kind angepackt oder so. Bei mir war es nur Diebstahl. Ja, ich meine, Gott sei Dank, will ich auch menschlich so sagen, Gott sei Dank. Aber bei Gott ist das genauso Sünde und genauso zu verurteilen. Und er geht noch weiter und sagt, und die Gedanken, die du schon hast, die sind genauso Sünde. Und wie oft reden wir und dann sagen wir, wenn es einen Gott gibt, mit unseren Freunden, Kollegen oder so, die Gott nicht kennen, wenn es einen Gott gibt, dann muss er mich annehmen. Ich bin ja eigentlich kein schlechter Mensch. Und merken wir, dass wir das wieder an äußeren Dingen irgendwie bemessen wollen. Und genau so haben auch die Pharisäer gelebt. Und Jesus sagt hier ganz deutlich, ich aber sage euch. Und er wendet sich gegen diese Verharmlosung. Er wendet sich dagegen, dass man das nur auf die äußere Tat begrenzt, die Dinge, die man tut. Und Jesus sagt, Leute, so kommt ihr mir nicht aus dem Schneider. Natürlich dürft ihr nicht mohren, das ist klar. Aber damit habt ihr noch lange nicht das fünfte Gebot erfüllt. Sondern wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Und wir merken, das, was Jesus hier tut, er geht hinter die Ursache des Tötens. Er geht hinter die Ursache des Mordens. Und er zeigt, wo jeder Mord beginnt, nämlich im Herzen. Und wenn wir den ersten Mord der Weltgeschichte jetzt einfach mal jetzt so ranziehen, dann werden wir es merken, dass es genau das ist, das, was Jesus auch sagt. In 1. Mose 4, Vers 5, da wo Kain Abel umgebracht hat, da lesen wir von ihm, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Und wenn man in den Urtext hineinschaut und schaut, was das Wort ergrimmen meint, dann sehen wir, dass das gleiche Wort ist, was Jesus hier gebraucht, auch über das Zornigsein. Also Kain war zornig über seinen Bruder. Und das hat dazu geführt, dass er ihn auch in der Tat umgebracht hat. Also der Zorn ist die Ursache für jeden Mord. Und wir könnten uns fragen, warum Zorn überhaupt im Herzen nicht schlimm ist. Weil Zorn unser Herz vergiftet. Zorn bereitet den Boden dafür vor, dass wir den anderen herabsetzen, dass wir den anderen verletzen, obwohl Gott uns den Auftrag gegeben hat, einander zu lieben. Und wie schnell kann es auch passieren, dass ich persönlich dann beleidigt bin und mich vielleicht über andere Menschen ärgere, weil er mir vielleicht auch unsympathisch ist. Oder jetzt gerade in diesen Zeiten, was auch schon herausfordernd ist, auch die ganze Corona-Situation in der ganzen Welt zu bewerten. Und auf einmal merke ich dann, der andere teilt nicht meine Meinung. Und es macht innerlich mit mir etwas. Und ich werde zornig. Lass uns daran denken, dass Gott auch uns hier warnt und sagt, der Zorn ist der Nährboden für den Mord. Und Gott kennt unsere Gedanken. Und Gott warnt uns auch davor. Und deshalb betont auch Jesus es so oft, dass wir gerade unseren Nächsten lieben sollen und erst recht unsere Geschwister am Herrn lieben sollen. Und wer sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner, sagt Johannes auch später. Und wer aber sagt zu meinem Bruder, du nichts nutzt, der macht sich schuldig. Racker steht hier. Racker war im Aramäischen ein ganz normales Schimpfwort und es bedeutet einfach Hohlkopf oder Esel. Und es ist eine starke Verachtung für den Nächsten. Und Jesus sagt, hört her, wenn ihr euch so beschimpft, dann ist das kein Kavaliersdelikt. Das ist in den Augen Gottes, ist es Töten. Ihr tötet euch in euren Gedanken. Und es ist nicht einfach zu verharmlosen, wenn ihr sowas zueinander sagt. Und dann sagt er, und wenn du aber sagst, du Narr, dann bist du des höllischen Feuers schuldig. Und er mit meinen Worten, er sagt, unterschätzt das bitte nicht. Unterschätzt nicht, wie viel du mit deinem persönlichen Zoll, mit deinem persönlichen Groll kaputt machen kannst. Und der Zorn wächst auf demselben Acker, wo auch der ausgeführte Mord auch wächst. Das ist derselbe Stoff, aus dem die Kriege entstehen. Und ein Junge hat mal seinen kleinen Papa gefragt und sagt mal, Papa, wie entstehen eigentlich Kriege? Und der Papa ist kurz am Überlegen und sagt, okay, nehmen wir mal den Zweiten Weltkrieg. Es war damals so, dass es losging, als Deutschland Belgien überfiel und fängt an zu erzählen. Und plötzlich unterbricht ihn die Mutter und sagt, erzähl doch dem Kind nicht so einen Blödsinn. Es fing schon viel früher an, als dort einer den Kaiser aus Österreich umgebracht hat. Und dann fragt der Papa, hat er dich gefragt oder hat er mich gefragt? Und dann sagt sie, dann macht doch euren Quatsch ganz alleine. Geht raus und knallt die Tür zu. Und der Sohn sagt, okay Papa, du brauchst mir nicht erzählen, wie Kriege entstehen, ich weiß es jetzt. Ja, und so ist es im Leben. Ja, wir schmunzeln drüber, aber so ist es. So entstehen Kriege. Über diesen Groll, den wir dann schon in uns einfach haben. Und die ganzen Politiker fragen sich, wie können wir Frieden in diese Welt bringen? Und versuchen nur an den Symptomen herumzuschrauben. Aber die Ursache, die liegt in unserem Herzen. Und da setzt Jesus an. Da möchte er uns verändern. Und dieses Beispiel ist vielleicht nur ein fantastischer Anschauungsunterricht für uns heute. Aber Jesus stellt uns ganz klar vor Augen, dass unser Herz vergiftet ist. Und was können wir tun? Es reicht nicht, wenn wir uns äußerlich beherrschen. Es reicht nicht, wenn wir es irgendwie selbst anpacken wollen. Das schaffen wir nämlich gar nicht. Gott will uns verändern. Und er will uns nicht nur ein bisschen kultivieren und erziehen. Nein, er will uns ganz verändern. Er möchte uns verwandeln, dass auch unsere Worte und unsere Gedanken und unsere Taten sich ändern. Und wie geschieht das praktisch? Der erste Schritt ist, wenn wir Jesus, wie ich schon sagte, unsere Schuld bekennen. Einfach zu sagen, ich packe es nicht. Alleine schaffe ich das überhaupt nicht. Ich kriege das nicht hin. Und wenn ich zu Jesus gehe und zerbreche, und die erste Seligpreisung, die betont das schon. Und Jesus sagt, glückselig oder wirklich glücklich sind die, die geistlich arm sind. Was heißt das? Wirklich glücklich sind die, die vor Gott zerbrochen sind. Die ihm nichts vorzuweisen haben, die mit leeren Händen dastehen. Die sind wirklich glücklich zu schätzen, nämlich warum? Weil denen das Himmelreich gehört. Die vor Gott kommen mit leeren Händen, denen gehört das Himmelreich. Die einfach sagen, Herr, füll du die Hände, ich kann das doch gar nicht. Die vor Gott Insolvenz angemeldet haben, die vor Gott ja, die ganze Verdorbenheit einfach abgegeben haben. Und der zweite Schritt ist dann, dass ich zulasse, dass Gott mich wirklich in diesen Prozess der Reha mitnimmt. Dass Gott mich Stück für Stück verändert. Und dass wir einfach auch darum beten, auch wenn es nicht klappt, Herr, verändere mich. Und es ist wirklich aktuell einfach spannend zu sehen bei Menschen, wie ich schon sagte, in der Gemeinde, bei uns, die Gott noch überhaupt nicht kannten und wie sie jetzt in die Gemeinde kommen und wie die jetzt sich Stück für Stück verändern. Und die haben Lasten und die gehen so authentisch damit um. Und wir beten und wir kämpfen diese Sachen durch. Das ist dieser Prozess der Reha. Keiner ist von jetzt auf gleich perfekt. Ja, es kommt ein neuer Mensch, der jetzt in einem Wachstumsprozess genommen wird. Und Jesus möchte uns jetzt verändern. Er möchte uns dort hineinnehmen. Und dann, deswegen bringt Jesus hier auch gleich die praktische Anwendung in Vers 23 und sagt, darum, Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Und dann, zweites Beispiel, vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Und die Leute konnten sich diese Situation ganz gut vorstellen. Wie oft sind die mit einem Tier, ein Schaf, eine Ziege oder sonst noch irgendwas, sind die zum Tempel gegangen und wollten opfern. Und jetzt, während die so gingen, fiel denen ein, oh, da habe ich ja Streit mit jemandem. Und was sagt Jesus? Ja, ganz bildlich gesprochen, ja, Holzflock in die Erde schlagen, Tier stehen lassen, hingehen und dich erst versöhnen. Dann holst du dein Tier ab und dann kannst du zum Tempel gehen. Das ist das, was Jesus sagt. Und dieses Bild hatte jeder vor Augen. Die Situation kannte jeder. Lass das Tier dir stehen und tu es oder versöhne dich mit deinem Bruder. Es ist schwer. Es ist in der Tat sehr schwer. Wie oft ist es schon in unserer Familie, in der Beziehung? Das ist sehr schwer. Es ist eine Überwindung. Man muss den eigenen Stolz überwinden, einfach um Verzeihung zu beten über Dinge, die man vielleicht gesagt hat, ja, vielleicht so auch gedacht hat. Aber es macht froh, wenn man es gemacht hat. Es macht wirklich froh, wenn man diese Vergebung bekommen hat. Und die Bibel möchte nicht, dass hier Gras über die Sache wächst. Denn dieses Gras drüber wachsen lassen, bringt nur Zündstoff für spätere Konflikte. Und es bringt nichts, es wird auch nicht besser. Und wir werden aufgefordert, alles, was in unserer Macht steht, zu tun, um mit unserem Bruder Frieden zu schließen. Und das bestätigt auch Paulus, denn später in Römer 12, Vers 18 sagt, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und wir sind so dankbar, dass wir diese Ausnahme haben, so viel an uns liegt. Wir können nicht alles beeinflussen, aber sind wir ehrlich mit uns? Habe ich alles getan, um mit meinem Nächsten Frieden zu schließen? Und wenn es nicht funktioniert, dann darf ich trotzdem weiterbeten, auch für den anderen. Und das können wir hier lernen. Das können wir lernen, dass Jesus unser Leben in den Griff bekommt, dass Jesus unser Herz nimmt, dass Jesus unser Herz verändert und dass Jesus auch diese Veränderung auf unser ganzes Umfeld, also auf alle Gefäße des Körpers, ausweitet. Wir können unser Herz nicht selbst besiegen. Das schaffen wir nicht. Aber wenn wir uns auf diese Schritte einlassen, die Gott uns zeigen möchte, dann wird er uns verändern. Wir bleiben unvollkommene Menschen. Wir tappen immer mal wieder in eine Falle hinein. Wir kennen uns. Jeder von sich, der hat da Situation bestimmt jetzt vor Augen und weiß, hey, auf diesem Gebiet, irgendwie, da falle ich immer wieder hin. Irgendwie klappt das nicht. Aber ich denke, wir können immer zu Gott kommen und können sagen, Herr, es hat wieder nicht funktioniert. Bitte, hilf mir, schenk mir die Kraft. Hilf mir hier, mich zu verändern. Und Gott tut es. Gott wird die Kraft geben. Und Gott nimmt uns in diese Charakterschule. Er beginnt, unser Herz zu verändern und es zieht von hier aus weitere Kreise. Alles, was wir selbst vorher produziert haben, das ist nur Symptombehandlung. Es hat keine Veränderung im Herzen bewirkt. Gott möchte keine Symptome behandeln, Gott möchte das Herz behandeln. Und er sagt auch in Matthäus 5, Vers 8, wieder eine Seligpreisung. Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn Gott unser Herz bekommen hat, dann haben wir eine Zusage. Wir werden Gott schauen. Hat Gott dein Herz? Hast du dein Herz schon Gott abgegeben? Wenn nicht, du kannst es heute noch tun. Und wenn wir in diese Welt gucken, die Zeichen der Zeit, die sehen wirklich danach aus, dass es diese Welt nicht mehr lange bestehen wird. Und ich möchte einfach jeden ermutigen, lass uns ganze Sache mit Jesus machen. Lass uns unser Herz abgeben. Lass uns von Jesus ein reines Herz machen. Und so haben wir die Zusage, wir werden Gott schauen. Amen.